Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Bisschen leichte Psychedelik am Samstagnachmittag. Musik von den 39 Clocks aus Hannover aus dem Jahr 1987. Und in diesem Jahr wurde der Hip-Hop langsam immer populärer. Public Enemy haben ihr Debütalbum Yo Bum Rush The Show veröffentlicht. LL Cool J sein Meisterwerk Bigger and Deffer. Und die Begeisterung schwappte auch nach Deutschland rüber. Viele Künstler, die sich an sowas wie einer deutschen Variante von Hip-Hop versucht haben, gab es da noch nicht. Das hat noch ein bisschen gedauert und die Geschichte der Anfänge und der Entwicklung von deutschsprachigem Hip-Hop, die erzählt ein Buch, das gerade erschienen ist. Könnt ihr uns hören? Eine Oral History des deutschen Rap heißt es. Und der Kollege Kolja Unger hat im Gespräch mit dem Kollegen Fabian Wolf versucht, dieses Buch so ein bisschen zu sezieren.
Auf über 400 Seiten erzählt das Buch die Entwicklung des Deutschrap, wie Hip-Hop aus Deutschland oft genannt wird. Wo fängt diese Geschichte an?
Das Buch legt als Startpunkt 1983 fest, weil in dieser Zeit der immer noch junge Hip-Hop aus den USA nach Deutschland kommt, meist über Fernsehbeiträge zum Thema Breakdance zum Beispiel. Damals bestand Hip-Hop ja noch ganz selbstverständlich aus den vier Elementen, also neben DJing und Rappen auch noch Breakdance und Graffiti. Damals hat noch niemand an Musik, Business oder Geld verdienen gedacht. Es ging wirklich nur um die Passion. Es schien aber auch total undenkbar am Anfang, dass man auf Deutsch rappt, weil die Sprache ja so ungelenk und knochig ist. Das erzählen die Pioniere in diesem Buch in den ganzen O-Tönen, die zusammen eben die Erzählung dieser ersten Jahre ergeben.
Anfang der 90er rappten Gruppen wie Advanced Chemistry oder auch in der Spaßecke verortet die Fantastischen Vier dann ja ganz selbstverständlich auf Deutsch und wurden damit erfolgreich. Was erzählt das Buch über diese Ära?
Für viele gilt diese Zeit von 1994 bis zur Jahrtausendwende ja als die Blütezeit des Deutschraps, die eigentlich ein eigenes Buch verdient hätte. Das Kapitel zu diesem Abschnitt, zu dieser Ära ist dann auch das längste im Buch. Es ist nach Städten und Szenen geordnet. Damals haben sich ja ganz verschiedene lokale Kulturen in zum Beispiel Hamburg oder Frankfurt oder Stuttgart herausgebildet, die alle einen eigenen Sound und eine eigene Ästhetik hatten. Was diese Szenen ausgemacht hat, das fängt das Buch ganz gut ein. Was leider fehlt, das ist ein Gefühl dafür, was das Genre vielleicht auch kulturell im deutschen Kontext bedeutet hat. Gerade bei einer politischen Gruppe wie Advanced Chemistry wäre das ja wichtig, die als eine der ersten auch vor dem Hintergrund der ganzen Neonazi-Anschläge der frühen 90ern über Ausgrenzung und Rassismus und das Gefühl, nicht dazuzugehören, gerappt haben.
Sie haben ja jetzt auch verschiedene lokale Szenen angesprochen. Die Berliner Szene bekommt im Buch ein ganz eigenes Kapitel. Wieso?
Berlin als Rapstadt, als Rap-City war damals um 2000 herum sehr umstritten. Die galt als besonders rau, asozial. Die Musik war immer das Gegenteil von kunstfertig. Es war so ein bisschen das Schmuddelkind der Hip-Hop-Szene oder vielleicht ein bisschen wie die Küchenschabe, die einen Atomschlag überlebt. Um 2003 herum bricht nämlich diese erste Deutschrap-Welle ein. Labels stoßen ab, Verträge werden aufgelöst, Platten verkaufen sich nicht mehr. Und irgendwann haben dann nur noch die Rapper aus dem Umfeld des Labels Agro Berlin überlebt und das Genre beherrscht und damit dann Schulhöfe im ganzen Land geprägt. Zu dieser Zeit beginnen dann auch die großen Skandale und Diskussionen über Jugendschutz, über Sexismus und Homophobie, teilweise auch schon über Antisemitismus im Genre. Die gibt es natürlich seitdem immer mal wieder. Diese Kontroversen werden auch im Buch pflichtbewusst abgehandelt. Meistens werden da aber nur verschiedene Stimmen gegeneinander und gegenübergestellt. Das ist so ein bisschen eine Schwäche des Formats.
Maßgeblich für das Format ist ja die Oral History, eine Methode, die in den USA schon seit langem etabliert ist, gerade auch im Kulturjournalismus. Wie gut eignet sie sich als Form, um die Geschichte von Deutschrap zu erzählen?
Der Aufwand des Interviewsammels ist natürlich enorm, aber Autoren vermeiden dadurch auch die eigene Stellungnahme. Es hat positive Aspekte, weil es auf Augenhöhe der historischen Protagonisten bleibt, aber natürlich auch negative Aspekte. Metadiskussion und Kritik tauchen eigentlich dann nur auf, wenn die Interviewpartner selbst davon erzählen. So ist das Buch eine sehr unterhaltsame, auch natürlich aufschlussreiche, materialreiche Innenansicht, die aber keine richtig kritische Haltung zum Thema entwickeln kann. Es geht immer wieder um die Hip-Hop-Idee des Einfach-Machen, das ist die Stoßrichtung, auch der Macher. Und so ist das Buch im guten wie im schlechten Sinne ein Fanprodukt.
Kolja Unger und Fabian Wolf im Gespräch über Könnt ihr uns hören? Eine Oral History des deutschen Rap. Von David Bortot und Jan Wehn, ist erschienen im Uhlstein Verlag und kostet 20 Euro.